Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur neuen Folge mit dem linken Politiker Andreas Adrian. Wenn es Jünger der Hufeisentheorie gibt, ist Andreas Adrian ihr neuer Jesus. Bis zum Alter von 15 Jahren in rechtsextremen Kreisen unterwegs, erhielt er dann in Dortmund von einer ihm nahestehenden Person sein ganz persönliches Exit-Programm. Von da an 180-Grad-Wendung. Er engagierte sich bei der Flüchtlingshilfe, dann auch in der Linkspartei und mittlerweile ist der Großwallstädter Kreisvorsitzender der Linken Aschaffenburg und Bayerischer Untermain. Was kann da noch kommen? Der Bundestag. Ganz schön viel, denkt man sich, was sich AA, der 22 Jahre alt ist, gerade so vornimmt. Immerhin will er nach Fachabi und Kinderpflegeausbildung jetzt auch an die Uni, Politikwissenschaften und Soziologie warten. Kein Problem, ist er nicht auch noch Vater einer 4,5 Jahre alten Tochter. Sehr viel Lebenserfahrung für den Alliterations-Andreas Adrian, der übrigens fast genauso viel Erfahrung mit bunten Haaren hat. Zum Glück war er aber nicht zu beschäftigt, um Gast in unserem Podcast zu sein. Daher herzlich willkommen, Andreas Adrian. Ja, hi Andreas, willkommen zur dritten Folge. Wir haben dich schon so ein bisschen vorgestellt, aber erzähl doch noch mal kurz ein bisschen was zu dir. Wie alt bist du? Was hast du vor deiner politischen Karriere gemacht?
Ja, also ich bin 22 Jahre alt, bin Vater von einer 4,5-jährigen Tochter, dementsprechend viel schon im familiären Bereich natürlich, habe mich viel um meine Tochter gekümmert, aber ich habe auch mit 16 eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann angefangen, die ich dann mit knapp 18 erfolgreich abgebrochen habe, um danach dann Kinderpfleger zu werden, was ich dann auch mit Bestnoten abschließen konnte, habe danach dann auch wieder mit Bestnoten mein Fachabi nachgemacht und jetzt im Oktober geht's ins Studium Politikwissenschaften und Soziologie.
Ja, die Ausbildung passt ja eigentlich ganz gut, ne? Du bist junger Vater und hast praktisch gelernt, wie man sich gut um Kinder kümmert.
Ja, richtig. Das hatte auch durchaus seinen Zusammenhang, weil ich mir damals schon gedacht habe, so als wirklich sehr junger Vater, da wird man erstmal da reingeschmissen und muss auf einmal Verantwortung übernehmen für so ein kleines Würmchen, das auf einmal da ist und hat eigentlich noch von nichts wirklich eine Ahnung, ist ja selbst noch fast ein Kind. Und ja, da dachte ich mir, da trifft sich das eigentlich ganz gut und habe da auch viel Wichtiges gelernt, was mir jetzt im Alltag echt hilft.
Das ist aber doch auch sehr zeitaufwendig, diese Vaterrolle, oder? Da ist man auch sehr eingespannt, aber trotzdem bist du tatsächlich nicht neu bei den Linken, du bist schon länger dort, oder?
Ja, also aktiv bei den Linken bin ich seit 2018. Da bin ich halt relativ schnell reingekommen und bin dann auch relativ zügig auf die Liste für die Kreistagswahl 2020 dann gekommen und habe dann letztes Jahr den Vorsitz übernommen. Ja, und davor war ich aber tatsächlich auch politisch aktiv. Also meine politische Karriere hat nicht bei der Linken angefangen, sondern das war quasi nur die logische Konsequenz aus dem Engagement in der Seebrücke vorher und in anderen linken Bewegungen.
Aber gibt es da Nachwuchsprobleme, weil es so schnell ging, oder warst du einfach besonders engagiert? Wie kann man das so einordnen?
Also als ich reingekommen bin, hatten wir tatsächlich heftige Nachwuchsprobleme gehabt. Man sieht immer wieder in den einzelnen Kreisverbänden, egal bei welchen Parteien, dass gleich und gleich sich dann doch gerne zusammengesinnt. Und unser ehemaliger Vorsitzender ist jetzt mittlerweile schon, ich meine, 74. Und dementsprechend war die Alterskategorie der Aktiven tatsächlich auch so um den Dreh rum. Und parallel mit mir sind dann noch zwei, drei andere in meinem Alter dazugekommen und wir haben uns dann kurzerhand vorgenommen, das Ganze mal so ein bisschen umzukrempeln und ich sag mal so, wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich meine, wir sind jetzt bei der Linksjugend Solid ungefähr 50% der Gesamtmitglieder des Kreisverbandes, also dementsprechend die Nachwuchsprobleme haben wir auf jeden Fall gelöst und ja, damals war es dann tatsächlich so, es wurde halt gefragt, wer würde gerne mit auf die Kreistagsliste gehen und wer würde gerne auf den vorderen Platz. Und ich habe halt dann direkt gesagt, ja, ich habe schon Lust, Verantwortung zu übernehmen. Da würde ich auch einen Platz nehmen, bei dem es halt realistisch ist, reinzukommen. Und dann kam unser Vorsitzender auf mich, ein damaliger Vorsitzender auf mich zu und meinte dann, ja, du willst also unser Spitzenkandidat werden. Da habe ich dann erstmal gesagt, ja gut, also davon war jetzt nicht direkt die Rede. Und ja, auf jeden Fall hat sich das dann aber so ergeben, dadurch, dass ich mich halt schon ziemlich reingehängt habe, dass wir überhaupt mal die Liste vollkriegen Und ich glaube, die Hälfte der Liste allein aus meinem persönlichen Dunstkreis kam und wir die dann da mit aufgestellt hatten und dadurch überhaupt erst antreten konnten. Dadurch war es dann relativ schnell klar, dass ich da dann auch die Liste anführen werde.
Ja, die Kreistagswahl war ja bei euch auch recht erfolgreich, so wenn ich mich richtig erinnere. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie das so ist als Kreisrat. Was macht man denn da so? Wie sehen deine Aufgaben aus für diejenigen, die jetzt vielleicht da nicht so einen Einblick haben?
Ja, also gerade als junger linker Kreisrat ist es ja durchaus so, dass man erstmal so ein bisschen gerade als Einzelkämpfer dann auch Startschwierigkeiten hat. Man muss erstmal die Leute kennenlernen und überhaupt mehr ernst genommen werden von den Leuten. Und ja, das war tatsächlich was, da gab es ein paar Startschwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen habe ich mich im Kreistag relativ eingependelt, bin Mitglied des Bildungsausschusses, also der Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales, ist quasi ein Dreierausschuss und ja, da ist meine Hauptaufgabe eigentlich Anträge einbringen für die Kreisebene. Und da geht es meistens darum, welche Gelder zum Beispiel der Kreis in welche Projekte investieren kann oder ja dann eben solche Dinge wie zum Beispiel die Erhebung der Kreisumlage, wie viel Geld der Kreis dann eben von den Gemeinden abzieht oder irgendwelche Bauprojekte in der Region. Und da war jetzt zum Beispiel der erste Antrag von mir, der tatsächlich auch erfolgreich war und der ernst genommen wurde, war zur Schaffung eines Fußgängerüberwegs in Großwallstadt an der Mill 38, weil da eine Fußgängerin drüber gegangen ist, hat ein Auto nicht gesehen und wurde dann von dem Auto überfahren und ist leider verstorben. Und ich kannte die selbst persönlich sehr gut und ja, habe das dann eben zum Anlass genommen, da den Antrag entsprechend zu stellen. Und der wurde dann erst im Kreistag behandelt und diskutiert, kontrovers. Und danach wurde quasi die Gemeinde Großwallstadt darum gebeten, das Ganze nochmal im Gemeinderat zu besprechen und eben dann eine Entscheidung zu treffen, was da passieren soll. Und der Kreis zieht eben mit. Und das ist dann passiert. Und jetzt wird dort eine Ampel hingebaut. Ja, das war so ein kleiner Erfolg. Ansonsten ist es tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil es gibt ja Regelungen im Kreistag, dass zum Beispiel Anträge eigentlich innerhalb von 3 Monaten bearbeitet werden müssen. Und gerade durch Corona gab es da einige Schwierigkeiten dahingehend. Und ja, das hat leider dazu geführt, dass ich zum Beispiel letztes Jahr im Oktober einen Antrag gestellt habe für eine Rassismus- und Extremismus-Meldestelle auf Kreisebene und der Antrag wurde bis jetzt immer noch nicht bearbeitet. Ich habe aber jetzt die Zusage, dass in der Oktober-Sitzung dieser Antrag bearbeitet werden soll, also 1 Jahr, nachdem er gestellt wurde. Dementsprechend so ein bisschen muss man dann doch immer wieder kämpfen und muss da hartnäckig bleiben und sich da dranhängen, dass man dann am Ende auch wirklich ernst genommen wird.
Na gut, dann gibt es jetzt die Aufgabe für dich, Andreas, so kurz und schlagfertig wie möglich zu antworten. Weil hier kommt jetzt nämlich unser Fragenhagel für dich. Okay. Worüber hast du dich zuletzt kaputt gelacht?
Zuletzt kaputt gelacht? Über die FDP-Wahlplakate. Das ist immer sehr schön, wenn man da durch die Straßen läuft und dann da diese Sprüche liest und sich denkt, das könnte jetzt eigentlich auch ein Motivationsposter sein.
Wem würdest du gerne mal so richtig die Meinung sagen?
Also wem ich auf jeden Fall super gern die Meinung sagen wollen würde, wäre Alexander Hoffmann, der CSU-Kandidat aus meinem Wahlkreis. Das war auch eine der Hauptmotivationen für mich anzutreten, weil er teilweise Dinge gesagt und geschrieben hat auf Anfragen hin, bei denen ich wirklich sage, das ist absolut nicht vertretbar. Und das wäre tatsächlich auch was ich gerne mal machen würde. Bin ich leider bisher nicht zugekommen.
Okay, ich glaube, da müssen wir später echt nochmal nachhaken. Da ist mein Radar jetzt so ein bisschen angegangen. Welche Superkraft hättest du gerne?
Supergeschwindigkeit. Das wäre eindeutig meine Wahl, weil ich bin jemand, der chronisch dazu neigt zu verschlafen. Und wenn man dann doch mal ein bisschen länger schlafen kann und dann innerhalb von Sekunden an seinem Zielort ist, das ist, glaube ich, doch schon ziemlich praktisch.
Was ist das Heftigste, was du für 1 Million Euro machen würdest?
Boah, das weiß ich nicht. Also ich bin tatsächlich jemand, dem Geld jetzt nicht unmittelbar so wichtig ist. Dementsprechend kann ich es schwer sagen.
Was war dein Lieblingsspielzeug als Kind?
Oh, mein Lieblingsspielzeug, da hatte ich super viele. Also ich hatte ein ganzes Wohnzimmer voller Spielzeuge und da wirklich so ein Lieblingsspielzeug. Ja, ich hatte so einen alten Flipper-Automaten gehabt. Der war ganz alt und ausrangiert. Der war bei uns im Wohnzimmer gestanden. Den fand ich immer sehr, sehr spannend wegen den ganzen vielen bunten Farben und Geräuschen.
Worauf kommst du gar nicht klar?
Ich glaube, ich komme tatsächlich nicht klar auf die Flüchtlingssituation und darauf, dass das medial absolut keine Aufmerksamkeit kriegt mehr.
Welchen Song kannst du auswendig spielen und singen? Ich habe ja gehört, du bist Gitarrist.
Ja, also auf der Gitarre kann ich tatsächlich noch nicht so viel spielen, was ich singen kann. Aber was da tatsächlich auswendig geht, ein Klassiker von Hannes Wader, Heute hier, morgen dort.
Schon mal eine Mutprobe gemacht?
Ja, Mutproben gab es natürlich, als ich Teenager war, viele. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche es gab. Das waren so Sachen wie zum Beispiel ein Feuerzeug auf den Boden werfen und abwarten, ob es explodiert. Das waren solche Mutproben, die man hin und wieder mal gemacht hat. Aber ansonsten, was richtig Krasses war, glaube ich, noch nicht dabei.
Wenn du eine Jahreszeit wärst, welche wärst du dann?
Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich der Frühling, weil ich so ein bisschen optimistisch drauf bin.
Und zum Schluss noch ein Klassiker für dich. Welche Haarfarbe hast du noch nicht ausprobiert?
Oh, ich habe viele Haarfarben noch nicht ausprobiert. Also ich hatte bisher blau, lila und das klassische Braun und zwischendrin natürlich mal blond, weil sich die Farbe auch mal auswächt. Aber ansonsten habe ich tatsächlich noch nicht viel ausprobiert. Aber da wird, glaube ich, noch ein bisschen was kommen. Also rot habe ich mir zum Beispiel vorgenommen, grau. Und es kommt auch noch mal ein sehr dunkles Blau, was dann auch mal länger bleibt.
Gut, ja, da wissen wir schon, was uns bei den nächsten Wahlplakaten blüht.
Ja, also Ich hab mir auch schon gedacht, ich lagere einfach mal die Wahlplakate der letzten Wahlen ein und dann gibt's irgendwann so ein Best-of.
Alright, du hast den Fragenhagel geschafft, Andreas. Wenn man auf die Plakate schaut, dann bist du aber eine der spannenderen Personen, sage ich mal. Also gerade im Vergleich zu den anderen. Und deswegen möchte ich ganz gerne noch ein bisschen was zu deinen Haaren wissen, wenn das okay ist. Vor allen Dingen, wer hatte die denn zuerst? Du oder Rezo?
Also ich bin mir fast sicher, dass Rezo die eher hatte als ich. Der hatte ja wirklich schon sehr, sehr lange. Und mir wird immer wieder gesagt, ich hätte den imitiert. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ich habe nämlich in Wahrheit einen anderen YouTuber imitiert, der mir zu dem damaligen Zeitpunkt gut gefallen hat. Und dann habe ich gesehen, die Haarfarbe hat mir eigentlich ganz gut gefallen und habe das dann einfach beibehalten.
Okay, du hast gesagt, der hat dir damals ganz gut gefallen. Da höre ich jetzt ein bisschen raus, dass es vielleicht nicht mehr so ist. Wer ist denn das nochmal genau und warum gefällt er dir jetzt nicht mehr so wirklich?
Das war damals Toni Pirosa. Und der gefällt mir zwar immer noch recht gut und die Inhalte, die er rüberbringt, finde ich auch immer noch sehr angenehm, gerade weil er ein sehr junges Publikum hat und da seine Verantwortung dem jungen Publikum gegenüber meiner Meinung nach auch ziemlich ernst nimmt. Aber ich gucke halt seine Videos tatsächlich nicht mehr so oft, weil die Inhalte dann doch tatsächlich an ein eher jüngeres und unerfahreneres Publikum gerichtet sind.
Also ich sage jetzt einfach mal meine Vermutung, die war nämlich ursprünglich, dass du den Unionsparteien und vor allem den Anhängern und vielleicht Mitgliedern so einen richtig schönen krassen Schrecken einjagen wolltest. Wenn da jemand mit bunten Haaren auf den Plakaten drauf ist, weil sie jetzt Angst haben vor bunten Haaren.
Ja, das ist ein netter Nebeneffekt.
Du hast im Fragenhagel ja jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, auf welche Politiker du absolut nicht klarkommst. Meine Frage hierzu ist jetzt, was war dann für dich der Grund zu sagen, okay, ich werde selbst Politiker, ich gehe selbst in die Politik, weil ohne mich fehlt da was?
Naja, also es war tatsächlich bei mir so, dass ich nicht direkt im linken Spektrum angefangen habe. Also ich bin sehr, sehr früh leider in Aschaffenburg in die rechtsradikale Szene reingerutscht, beziehungsweise wurde da mehr oder weniger reingezogen. Und war da dann auch so ein Jahr bis eineinhalb Jahre ungefähr aktiv gewesen. Ja, und der Ausschlag dafür war tatsächlich damals die Flüchtlingskrise, die 2014 anfing. Und man hat dann irgendwie gemerkt, okay, der Ton wird rauer, auch in der Klasse. Das war irgendwie, der Humor wurde anders. Man hat viele rassistische Witze gemacht und irgendwie war das verboten und deswegen lustig. Und dann hat eins zum anderen geführt und ich bin da in Aschaffenburg auf jeden Fall in dieses Umfeld reingeraten. Die haben auf einmal auch diese Witze gemacht und das kannte man ja, hat man ja drüber gelacht, man hat sich mit den Leuten verstanden und irgendwann kommt man da immer tiefer rein. Ja, und ich hatte dann das große Glück, dass eine Person aus meinem Umfeld das überhaupt nicht gut fand und sich da eine ganze Woche Zeit genommen hat. Die Person hat damals in Nordrhein-Westfalen gewohnt, hat mich dann eine Woche lang zu sich geholt und dann wirklich eine Woche lang volles Programm durchgezogen und mir eine Menge Leute vorgestellt, mit denen ich teilweise bis heute noch Kontakt habe. Teilweise aus der linken Szene, teilweise Leute, die einfach schlichtweg einen Migrationshintergrund hatten oder eine Migrationsgeschichte hatten, die sie mir dann auch erzählen konnten und so weiter. Jedenfalls habe ich mich da dann immer mehr mit beschäftigt, was da eben so los war, wie es den Leuten geht, die hierher kommen und warum die denn überhaupt hierher kommen. Und umso mehr ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, desto klarer war mir eigentlich, okay, es muss auf jeden Fall was passieren und es muss sich was ändern, weil so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Und dann bin ich tatsächlich auf die Idee gekommen, mich einfach mal so in antifaschistischen Kreisen zu engagieren, habe ein bisschen recherchiert, bin dann über Umwege auf die Website vom Stern in Aschaffenburg gekommen und darüber dann auf die Website von der interventionistischen Linken, die wiederum geworben haben für damals das Welcome to Stay Café, was dann später zu Soli City beziehungsweise der Seebrücke Aschaffenburg wurde.
Was haben die Leute da so zu dir gesagt? Weil ich meine, du wirst ja deine Hintergründe wahrscheinlich gezeigt haben. Oder vielleicht kannte dich auch schon jemand von der anderen Seite quasi.
Also mich kannte noch niemand tatsächlich. Aber ich habe von Anfang an mit allen transparent darüber gesprochen. Das war sogar beim ersten Treffen habe ich das direkt angesprochen und habe gesagt, das macht ja keinen Sinn, das irgendwem zu verheimlichen. Das sind die Fakten und die lege ich auf den Tisch. Und ich wurde da super aufgenommen. Also das waren eher Leute, die dann gesagt haben, sie finden das eine super Sache, dass ich mich da entschieden habe, da rauszugehen. Und die dann mich eben eher gefragt haben, ob es da irgendwie Erfahrungen gibt, von denen man irgendwie lernen könnte oder so.
Jetzt hast du dich ja wirklich 180 Grad gedreht, was deine politische Gesinnung so angeht. Was würdest du jemanden raten in Bezug auf den Umgang mit Nazis? Also wie soll man diesen Menschen begegnen? Auch jetzt so ein bisschen mit Blick darauf, dass sie bestenfalls ihre Taten und Gedanken mal hinterfragen. Also damit sich für alle etwas positiv verändert.
Also da kommt es immer auf den Rahmen an und es kommt auch immer darauf an, was man selbst tatsächlich auch mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Weil ich habe durchaus viele Diskussionen darüber gehabt mit unterschiedlichen Personen, die dann auch der Auffassung waren, mit Nazis darf man auf keinen Fall sprechen und die sollte man komplett isolieren und bei denen ist sowieso alles verloren. Und hätte das jeder bei mir gedacht, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Und das ist tatsächlich was, wo ich ein bisschen anderer Auffassung bin, aber ich finde es auch absolut in Ordnung, dass es da Leute gibt, die eben sagen, sie können das auch einfach nicht, sich mit den Leuten dann auseinanderzusetzen. Aber ich finde, die beste Möglichkeit ist, wenn zum Beispiel solche Dinge sind, wie große Auftritte von bekannten Nazis, wie jetzt zum Beispiel aus AfD-Reihen, wenn zum Beispiel Faschisten wie Björn Höcke dann in Elsenfeld auf einmal auftreten, dann muss da klare Kante gezeigt werden und dann müssen sich so viele Leute wie möglich versammeln, um klarzumachen, dass das nicht die Mehrheitspositionen sind und um vielleicht den Leuten dann auch zu zeigen, dass es da laute Stimmen dagegen gibt. Aber wenn das zum Beispiel im privaten Rahmen ist, zum Beispiel am Stammtisch in der Dorfkneipe, dann sollte man ganz offen auf die Leute zugehen und sollte mit denen auch in den Diskurs treten. Weil mir hat tatsächlich mal ein sehr schlauer Mann gesagt, politischer Erfolg ist was nicht messbar ist und du wirst selten in der Situation sein, dass du aus einer Diskussion rausgehst und die andere Person sagt, ja, du hast recht und ich übernehme jetzt deine Ansichten. Das wird nicht passieren. Du kannst also niemals wissen, was du am Ende des Tages in den Personen ausgelöst hast und welche Folgen das am Ende hat. Und wenn du halt dann eben mit solchen Leuten sprichst, das sind ja auch Menschen, die denken ja über Dinge nach, die ihnen gesagt werden. Und was das dann perspektivisch auf lange Sicht dann auch bewirkt bei den Leuten, kann man eben nicht einschätzen. Und das war auch was, was mir damals geholfen hat, dass es da die Menschen gab, die dann auf mich zugegangen sind und haben da eben mit mir gesprochen.
Jetzt mal angenommen, du sitzt nach der Wahl oder vielleicht auch irgendwann später mal im Bundestag. Wofür würdest du dich ganz konkret einsetzen? Ich habe jetzt schon mehrmals bei dir so das Thema Wohnraum gehört, auch sich für sozial schwache Familien. Willst du dich, glaube ich, sehr stark einsetzen? Du willst sie unterstützen. Was wären denn jetzt deine Kernthemen im Bundestag?
Ja, also es ist tatsächlich vielseitig. Ich bin noch nicht hundertprozentig festgelegt auf Kernthemen, aber was mich sehr stark beeinflusst, ist natürlich die gesamte Klimathematik und der sozial-ökologische Umbau. Das ist was glaube ich, man wird, glaube ich, kaum einen jungen Menschen heutzutage finden, der das nicht auch favorisieren würde. Aber was ich da immer wichtig finde, ist halt wirklich dann immer die soziale Verträglichkeit der einzelnen Maßnahmen im Auge zu haben und dann auch immer zu gucken, dass sich auch alle einen ordentlichen Klimaschutz leisten können. Und das ist halt was ich bei der aktuellen Politik absolut gar nicht sehe, weil das bisschen, was gemacht wird, meistens dann doch wieder auf zu Lasten der Mittelschicht und Geringverdiener geht. Und das ist was ich tatsächlich auch unbedingt angehen will und bekämpfen will.
Okay, aber wie setzt man das denn um? Wie sorgt man denn dafür, dass das jetzt nicht auf den Geringverdienern lastet, der ganze Klimaschutz? Also alles, was irgendwie Geld kostet.
Naja, also da muss man als allererstes mal sehen, dass 70% des gesamten globalen CO2-Ausstoßes von insgesamt 100 Firmen verursacht wird. Das heißt, überhaupt erstmal an den Konsumenten ranzugehen, ist was sehr, sehr Langwieriges, weil das dann erstmal auf lange Perspektive irgendwann mal Auswirkungen auf den Markt hat. Und dann reden wir aber von einem Zeitraum von Jahren, wo der Konsument dann durch das Umstellen seines Verhaltens aufgrund von sowas wie einer CO2-Steuer, dass er dann eben Dinge, die besonders teuer sind, nicht mehr kauft. Das dauert erstmal ein paar Jahre, bis das überhaupt ankommt. Das heißt, wenn man wirklich einen schnell wirksamen Klimaschutz betreiben will, dann darf man nicht bei den Konsumenten anfangen, sondern man muss direkt in die Industrie gehen und muss der Industrie klare Vorgaben machen. Und dann darf man sich auch nicht davor scheuen, zu sagen, ja gut, ihr dürft jetzt nur noch so und so viel CO2 ausstoßen in der Industrie. Das heißt, da hat man schon mal gedeckelt. Was auf keinen Fall zu machen ist, ist sowas wie eine CO2-Steuer, also so ein Konzept, was die Grünen vorschlagen, was auch die Union vorschlägt und gemeinsam mit der SPD teils eingeführt hat, wenn auch viel zu niedrig, als dass es überhaupt irgendwas bringen würde. Aber bei dem Konzept einer CO2-Steuer ist es dann eben so, dass am Ende des Tages Leute immer noch Auto fahren werden, dasselbe Benzin nutzen werden, sie zahlen dann halt nur einfach mehr dafür. Und am Ende geht es dann so aus, dass dann die Krankenpflegerin, die vielleicht noch zu Hause ein Kind sitzen hat, sich ihre Heizung und ihren Weg zur Arbeit nicht mehr leisten kann. Aber auf der anderen Seite dann der Porsche-Fahrer immer noch weitermacht, weil er kann sich's ja leisten. Er zahlt halt ein paar Euro mehr, aber das juckt ihn ja nicht, wenn der 2 Millionen auf dem Konto hat.
Jetzt hast du natürlich einen deutlichen Unterschied zu den, ich sag mal, anderen Parteien gezeigt. Aber es gibt ja auch viele Positionen, wo ich sagen würde, das, was SPD und Grüne fordern und das, was ihr, also die Linke, fordert, ist jetzt gar nicht so weit weg voneinander. Ja, teilweise geht es auf jeden Fall in dieselbe Richtung. Ich würde zum Beispiel an die 12 Euro Mindestlohn mal denken. Die hat die SPD jetzt aktuell im Wahlkampf drin und die Linke hatte den vor genau 4 Jahren, also im letzten Wahlkampf, genau diese 12 Euro. Warum wird denn da immer so ein großer Unterschied zwischen den Mitte-Links-Parteien SPD und Grüne auf der einen Seite und dann euch auf der anderen Seite gemacht? Also auch aus beiden Richtungen.
Ja, also natürlich gibt es Gemeinsamkeiten und das ist ja auch überhaupt der Grund, weshalb sowas wie eine Koalition überhaupt im Raum steht und durchaus denkbar und möglich ist. Weil wir sind uns, glaube ich, so im Groben auf jeden Fall einig, es braucht soziale Gerechtigkeit und es braucht mehr Klimaschutz und wir sind uns auch einig darin, dass es einige Regularien gibt, die unumgänglich sind, aber in den Feinheiten dann, wie das dann genau umgesetzt wird, da ist man sich eben uneinig und da gibt es unterschiedliche Wege, die auch unterschiedlich wirksam sind und ja, da gibt es Begründungen dazu durchaus. Es gibt unterschiedliche Institute, die das durchrechnen, was bringt wem wie viel Geld ein, also wer spart durch welche Konzepte wie viel Geld und was hat das für Auswirkungen aufs Klima etc. Und ja, da ist es halt dann die Frage, mit welchem Ansatz man rangeht und welche Ziele man hat, aber natürlich gibt's da Überschneidungen. Weshalb da so ein Unterschied herrscht, ist, es gibt unterschiedliche Bereiche in der Politik. In der Sozialpolitik sind wir uns, glaube ich, weitestgehend einig, aber wenn es zum Beispiel dann um die Flüchtlingspolitik geht und da eine SPD in der Regierung saß, die beziehungsweise jetzt gerade noch sitzt, die maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass Menschen in Libyen gefoltert und ermordet werden, dann ist das durchaus ein vollkommen anderes Menschenbild, was man da hat und was dann im Kern auch, wo man im Kern streiten muss. Und da gibt's rote Linien, die nicht überschritten sind. Zum Beispiel, dass sowas wie in Libyen, was übrigens auch problemlos nachzuvollziehen ist, man muss nur mal googeln, Lager Libyen, und direkt einer der ersten Artikel, die kommen, ist eine wunderbare Quellensammlung dazu, die das alles belegt. Und das sind rote Linien, die setzt man fest und die werden auch nicht überschritten. Und zum Beispiel, ja. Es geht aber natürlich auch um außenpolitische Fragen. Also ich sehe es dann immer so, wie Gregor Gysi, der hat mal gesagt, es darf auf keinen Fall sein, dass wir in Koalitionsverhandlungen sitzen und dann einen falschen Schritt machen dafür, dass wir anderswo zwei richtige machen. Das kann einfach nicht sein, sondern man kann darüber streiten, wie groß die richtigen Schritte ausfallen. Aber es muss immer in Richtung Verbesserung gehen und auf keinen Fall in Richtung Verschlechterung.
Jetzt hast du die Koalitionsverhandlungen, mögliche Koalitionsverhandlungen schon angesprochen. Ich würde gern mal so ein Szenario zeichnen. Folgender Wahlausgang. Die SPD wird tatsächlich die stärkste Partei, aber es reicht nicht für Rot-Grün. Und nach dem, was man im Wahlkampf so gehört hat von Scholz und Co., redet man natürlich zuerst mit Christian Lindner und der FDP und schaut mal, ob da so eine Ampelkoalition, also mit den Grünen, dabei rauskommt. Und dann nach wochenlangen Verhandlungen platzt die Sache plötzlich und jeder stellt fest, wir wollen dann doch scheinbar das Gegenteil voneinander. Und ja, Scholz kann sich hinstellen und sagen, gut, ja, wir haben jetzt alles versucht, aber jetzt müssen wir einfach mit den Linken zusammen. Sorry, not sorry. Dann könnt ihr euch doch einfach schön zurücklehnen bis Dezember und auf den Anruf von der SPD und von Scholz warten, oder?
Ja, also so einfach ist es natürlich nicht. Es besteht natürlich eine realistische Gefahr, dass dann eine Ampel zustande kommt. Und ich sehe es insofern als Gefahr, als dass die FDP durchaus eine Partei ist, die in ihrem Gefahrenpotenzial unterschätzt wird. Also wenn man sich die Konzepte anguckt, dann will die FDP ganz klar einen Demokratieabbau durch mehr Privatisierung. Das ist ganz klar festgeschrieben, weil wenn man staatliche Kompetenzen an den Markt abgibt und der Markt ist eben nicht demokratisch, da sind sich, glaube ich, alle einig, dann führt das nun mal zum Demokratieabbau. Und dadurch ist eben eine gewisse Gefahr da, der wir uns auch durchaus stellen müssen. Dementsprechend sollten wir offensiv in Koalitionsverhandlungen reingehen und dann muss natürlich in so einem Fall müssen dann SPD und Grüne abwägen, was ihnen wichtiger ist. Wenn ihnen ein ordentlicher Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit wichtiger ist, dann werden sie mit der Linken zusammengehen, und wenn ihnen aber die Interessen von Großkonzernen und Einzelpersönlichkeiten wichtiger sind, dann werden sie eben mit der FDP zusammengehen. Aber dann haben wir halt wieder 4 Jahre lang Stillstand, weil die FDP alles ausbremst und die anderen beiden sich dann hinter ihrem Koalitionspartner verstecken. Das haben wir ja die letzten 16 Jahre gesehen, wie gut das funktioniert.
Karl Lauterbach von der SPD hat vor kurzem tatsächlich getwittert: Jeder weiß, dass es kein Bündnis mit der Linken geben wird. Angenommen, du stehst ihm jetzt gegenüber, was sagst du ihm?
Ja, also das ist eben was, was eben nicht jeder weiß. Es ist was, was nicht ausgeschlossen wird und was ausdrücklich die beiden Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken im Wahlkampf beziehungsweise in ihrem persönlichen Wahlkampf um den SPD-Parteivorsitz nicht versprochen haben, aber sich dahingehend positioniert haben und sich dafür ausgesprochen haben. Auch Kevin Kühnert ist jemand, der immer dafür plädiert hat. Und dementsprechend gibt es innerhalb der Partei auch innerhalb der SPD größere Strömungen, die durchaus gewillt sind, mit der Linken zu koalieren. Bei den Grünen ist das im Übrigen genauso. Da bin ich auch hier auf Kreisebene immer wieder mit Leuten in Kontakt. Und die Mehrheit davon ist tatsächlich für ein rot-rot-grünes Bündnis. Und man sieht es ja auch in allen Umfragen bundesweit, dass die Mehrheit der Deutschen für Rot-Rot-Grün wäre.
Ja, das Witzige ist, ich habe den Tweet von Karl Lauterbach vorhin mal gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Also ich weiß jetzt nicht, ob er ihn gelöscht hat oder keine Ahnung, ob das nur so eine Tweet-Antwort war, aber ich habe ihn auf jeden Fall gelesen.
Also mich wundert es tatsächlich, dass das ausgerechnet von Karl Lauterbach kommt, der doch eigentlich in seiner Kandidatur um den Vorsitz auch schon Andeutungen in Richtung Rot-Rot-Grün gemacht hat und dahingehend auch eigentlich immer recht offen war.
Andreas, ja, wir sind schon fast am Ende. Es war schön mit dir.
Hat mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung.
Dann fasst unsere liebe Susi jetzt nochmal alles von dir zusammen, damit das Wichtigste auch wirklich im Kopf bleibt.
So, lieber Zuhörer, wer soll jetzt dein Herzblatt sein? Etwa Andreas Adrian, der dich jeden Morgen mit einer neuen Haarfarbe wachkitzelt, bei dem du mit Kinderpflegerausbildung, Fachabi und Politikstudium wahrscheinlich Minderwertigkeitskomplexe bei deinem Lebenslauf bekommst? Keine Sorge, er hat einen guten Bekanntenkreis, der sich gut um die Familie kümmert. So, lieber Zuhörer, bald musst du dich entscheiden. Am 26. September ist Bundestagswahl.